Essensarten kommen dann nächste Woche. Warum ist das Ganze wichtig? Es ist einfach deswegen wichtig, weil je nachdem, was wir zum Beispiel für eine Textart vor uns haben, müssen wir Sachen ja ganz unterschiedlich verstehen. Also bei mir rufen manchmal Leute auf der Arbeit an und dann wollen die irgendwas von einem wissen. Und dann kann man ihnen manchmal weiterhelfen und dann sagen sie ja, vielen Dank dafür. Und dann sagt man sehr gerne und man hatte ein höfliches Gespräch. Aber ich hatte mich zum Beispiel wieder einer angerufen, der hatte keine gute Laune. Und das war mir dann aber eigentlich relativ egal. Und ich habe dann auch alles abgelehnt, was er wollte. Und dann hat er ganz am Schluss zu mir gesagt, ja, vielen Dank, Herr Christoph, für Ihre freundliche Mithilfe. Und da habe ich gesagt, sehr gerne. Das heißt, eigentlich zweimal ist das Gleiche geredet worden. Aber es hat einen komplett unterschiedlichen Sinn, was da gesagt wurde. Also man muss es eigentlich ganz anders verstehen, was jedes Mal gesprochen wurde. Und so ist es in der Bibel natürlich auch, dass wenn wir, je nachdem, was wir da für eine Geschichte haben oder für eine Textart, müssen wir die Worte natürlich manchmal ganz anders verstehen, wie das, was da steht, oder genau so verstehen. Also es kann mal unterschiedlich sein. Und da wollen wir uns heute mal ein paar verschiedene Arten angucken, was es denn so gibt, und je nachdem, was wir da haben, müssen wir dann vielleicht auch manchmal unterschiedliche Schlüsse daraus ziehen. Erstmal der Vorspann, der hier bei euch steht auf der ersten Seite. Genau, darum geht's, wie ich es am Anfang schon erwähnt hatte. Also je nachdem, was derjenige sich gedacht hat, in welcher Situation er was schreibt, was sein kultureller Hintergrund ist, gibt es natürlich ganz andere Dinge. Also wenn wir heute was schreiben würden, dann würde ich es natürlich auf Deutsch schreiben. Und wie würde ich es schreiben? Ja, so wie man halt heute Deutsch redet. Aber wenn das vielleicht einer in 1000 Jahren liest, dann ist das vielleicht ganz anders und auch in einer anderen Sprache. Und wer weiß, wie sich dann die Sprache bis dahin entwickelt hat oder sowieso auch die Sprache ist, die derjenige hat. Und dann muss man da manches vielleicht auch wieder anders sehen, oder es ist dann erstmal unklar für den Zuhörer. Gut, und fangen wir gleich mit der ersten Literaturform an, und zwar mit der juristischen Literatur. Die finden wir natürlich ganz überwiegend in den Mosebüchern. Juristische Literatur heißt halt Gesetze, die es ebenso zum Leben braucht. Und da bin ich immer ganz entzückt, wenn ich das in der Bibel lese. Ich weiß, manche interessiert es nicht so, aber ich finde es schon immer interessant. Weiß einer, wie viele Gebote wir in der Bibel haben oder wie viele Gesetze? Ja genau, 613 sind es. Und die 613 Gesetze, die umfassen aber eigentlich alles, was es gibt. Also die 613 Gesetze, die regeln das ganze Zusammenleben, die regeln sogar die komplette Rentenversicherung, wie das religiöse Leben sein soll, wie der Staat organisiert sein soll, wie die Steuern bezahlt werden müssen, wie arbeitsrechtliche Dinge für einen Sklaven, das Ehe- und Familienrecht. Also eigentlich alles geregelt in 613 Gesetzen. Und man muss sagen, viele von diesen Gesetzen sind ja wirklich nur ein oder zwei Zeilen lang. Also das heißt, die 613 Gesetze, mit denen der komplette Staat organisiert war, die kriegt man locker auf ein paar Seiten drauf. Und da staune ich immer deswegen, da habe ich jetzt mal was mitgebracht aus meinem Keller. Das ist das amtliche Einkommensteuerhandbuch von 2012. Also das ist seither schon wieder mehrere hundert Seiten dicker geworden. Wenn wir das jetzt mal neben die Bibel halten, ne? Also dann sieht man, das ist mindestens dreimal so dick wie die Bibel. Und es ist auch wirklich nur, wie der Name sagt, das Handbuch. Also da steht nicht alles drin, sondern das ist mal das Wichtigste. Und aber auch nicht für alles, was mit Steuern zu tun hat, sondern nur für die Frage im Grunde von dem, was du verdienst, wie viel Steuer musst du dafür zahlen. Das haben wir in Deutschland also ganz kompakt geregelt auf wenigen tausend Seiten. Und die Bibel schafft es tatsächlich auf ein paar kleinen Blatt Papier, mal so zum Vergleich. Das sieht man natürlich, dass da Gott am Werk war, weil also wir Deutschen auf jeden Fall nicht. Und wir haben in der Bibel im Grunde zwei Arten von der juristischen Literatur. Das erste, zum Beispiel die 10 Gebote, das ist ein direkter Befehl. Das ist das erste eigentlich, also direkte Befehle. Bei den 10 Geboten, da wird einfach dir direkt erklärt, was du machen sollst. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten und so. Also es ist eigentlich ganz klar geregelt, du hast einen direkten Befehl, mach dies nicht, mach das nicht. Und mach das. Da wollen wir mal noch einen anderen direkten Befehl anschauen, nämlich in 3. Mose 18, 23. Genau, also hier haben wir einfach ein Beispiel. Das ist jetzt eine klare Anweisung. Was soll man tun oder was soll man nicht tun? Und hier steht jetzt klipp und klar, was man nicht tun soll. Und warum habe ich das Beispiel genommen? Naja, hier geht es jetzt auch um was nicht versehentlich passieren kann, sondern das ist jetzt zum Beispiel was, das kann es nur absichtlich geben, was hier geschildert wird. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben jetzt direkte Befehle, aber was passiert eigentlich, wenn sich einer nicht dran hält? Weil das nützt uns, der direkte Befehl nützt uns ja erstmal nichts. Wir wissen jetzt, was wir nicht tun sollen, aber die Frage ist ja jetzt, was passiert, wenn einer aber doch etwas tut? Da müssen wir ja jetzt auch irgendwie das handhaben. Und das mussten die Juden natürlich dann auch irgendwie rausfinden. Ja, aber was sollen wir denn jetzt machen, wenn das jemand nicht tut, was direkt befohlen wurde? Und da haben wir zum Beispiel zu dem Beispiel hier in 3. Mose 20, Verse 15 bis 16, haben wir dann die Erklärung dazu, was soll denn passieren, wenn jetzt der Fall eingetreten ist. Also hier ist dann eigentlich die Konsequenz, was dann zu tun ist. Das heißt, da haben wir dann eigentlich Fallrecht, konkrete Fälle im ganzen 3. Mose 20 oder überwiegend, haben wir Fallrecht, das ist das Zweite. Also das heißt, wir haben quasi einmal den direkten Befehl, im Grunde das Gesetz, was sollst du tun, was sollst du nicht tun. Und dann haben wir für Einzelfälle auch Regelungen. Hier ist es jetzt natürlich insofern leicht, weil hier haben wir ja nur einen Fall, nämlich ein Gebot. Und gegen das Gebot kann man sich ja wirklich nur absichtlich zur Wehr setzen gegen dieses Gebot. Also wer gegen das Gebot verstößt, der tut es ja mit voller Absicht. Aber das kann natürlich auch anders sein. Wir haben das 6. Gebot, du sollst nicht töten. Und da kann es natürlich schon anders sein, weil ich denke, das macht ja auch bei uns in Deutschland einen Unterschied, ob jemand bewusst hergeht und lauert jemanden auf, um ihn zu töten. Oder ob das zum Beispiel passiert, weil man einfach einen Autounfall baut und kommt von der Straße ab und fährt in den Gegenverkehr rein und tötet damit jemanden. Beides Mal ist ein Mensch umgebracht worden, aber trotzdem würden wir das in Deutschland völlig anders bestrafen. Und ich denke, das entspricht ja auch bei jedem von uns eigentlich dem Rechtsempfinden, dass wir sagen, naja, wenn jemand absichtlich einen Menschen tötet, dann müssen wir den ganz anders bestrafen, wie wenn das versehentlich bei einem Autounfall passiert ist oder durch eine andere Situation, wo derjenige das gar nicht wollte. Und von daher haben wir hier eben in diesem Fallrecht, die zweite Kategorie, haben wir dann wirklich konkret geregelte Fälle. Was soll man tun in dem Fall, in dem Fall, in dem Fall? Und so sehen wir das auch in der Bibel, so wie wir da ja auch vor Gericht unterscheiden, wenn Menschen sterben. War das Absicht oder war es keine Absicht und war es fahrlässig oder nicht fahrlässig? Und so unterscheidet die Bibel eigentlich auch da, dass wir sehen, okay, wenn ein Mensch zu Tode kommt, dann wird derjenige, der ihn zu Tode gebracht hat, unterschiedlich bestraft, je nachdem, wie groß seine Schuld da dran ist und ob seine Absicht war. Und diese beiden Arten von Gesetze haben wir eigentlich. Und da ist das menschliche Zusammenleben in wirklich wenigen Gesetzen geregelt. Dann wollen wir gleich weitermachen mit den Erzählungen. Also Erzählungen, genau. Der größte Teil der Bibel ist Erzählungen. Hier steht es ja 1. Mose, 1. 2. Samuel, Esra, auch Esther zum Beispiel, das sind alles Erzählungen. Also in großen Teilen der Bibel wird uns eine Geschichte erzählt. Da werden Geschichten aufgeschrieben. Ja, was müssen wir zu Erzählungen wissen? Zum einen, denke ich, müssen wir bei Erzählungen mal wissen, dass da nicht immer jedes Detail erwähnt ist. Also wenn jetzt zum Beispiel euer Kind vom Ferienlager nach Hause kommt und ihr sagt dann, ja, erzähl mal, was hast du denn die Woche über gemacht? Dann wird euer Kind euch ja erzählen, was es die Woche über gemacht hat, aber trotzdem werdet ihr nicht jedes Detail erfahren, was in der ganzen Woche passiert ist, sondern da wird auch manches fehlen, sondern wahrscheinlich erfahrt ihr das Wichtigste oder alles, was dafür wichtig ist, um die Geschichte verstehen zu können. Aber das heißt dann nicht, dass alles, was da passiert ist, immer 100% dastehen muss. Würden wir ja eigentlich auch nicht so machen, wenn wir eine Geschichte erzählen, dass wir da wirklich das letzte Detail noch erzählen, dass wir sagen, dann bin ich einen Schritt gelaufen und noch einen Schritt gelaufen und noch einen Schritt gelaufen, dann habe ich meinen Arm gehoben, das macht ja keiner. Passiert zwar, aber viele Details werden da einfach ausgelassen. Und das müssen wir natürlich bedenken, dass auch derjenige, der uns die Geschichte erzählt, dass der nicht immer jedes Detail extra erwähnt. Und was gehört natürlich noch dazu? Um eine Geschichte zu verstehen, ich denke, wenn wir ein Buch lesen und ihr lest da irgendeinen Roman, dann werden wenigstens die meisten von euch wahrscheinlich ganz vorne anfangen und werden dann irgendwann ganz hinten aufhören. Das ist eigentlich logisch, weil im Grunde kann ich die Geschichte dann am besten verstehen, wenn ich sie komplett durchlese. Lese ich einfach nur das mittlere Drittel von einem Buch, dann wird mir da vielleicht manchmal manches fehlen, wo ich nicht verstehe, was passiert jetzt da eigentlich. Und genauso ist es im Grunde mit unseren Erzählungen auch. Also wenn ich jetzt wirklich wissen will, wie kommt was zustande oder was passiert gerade in der Situation hier, dann macht es natürlich Sinn, dass ich weiß, was ist zum Beispiel im Kapitel vorher passiert. Wenn wir da jetzt zum Beispiel an die Esther denken und wir lesen nur das Kapitel, wo dann Esther mit dem Haman und dem König abends zu Tisch sitzt und redet darüber. Und wir wissen dann, wie die Geschichte endet. Nämlich, dass die Esther sagt, es endet im Grunde damit, dass dann der Haman sterben muss und seine ganze Familie. Was die Esther ja eigentlich, also was ja vielleicht daraus resultierend ist aus diesem Treffen. Also das Treffen war ja nie darauf angelegt, dass das dem Haman da besonders gut gehen wird, sondern es geht darum, dass sie ihr Volk schützen kann und es verhindern kann. Und da ist es natürlich klar, okay, das wird dann vielleicht in dem Moment auch dem Haman das Leben kosten. Wenn wir jetzt natürlich nur dieses Kapitel anschauen, dann werden wir vielleicht denken, wow, was ist die Esther für eine? Die ist ja ganz hinterhältig und blutrünstig und hat den armen Haman, das ist ein feiner Kerl eigentlich, den hat die in eine Falle reingelockt und jetzt muss der sterben. Das ist ja wirklich sehr, sehr gemein, was die macht. Die Esther, die ist schon fies. Aber wenn wir das ganze Buch Esther lesen, dann merken wir eigentlich, dass es genau umgekehrt ist, nämlich wer wirklich der Böse ist. Und das ist der Haman, der versucht, ein ganzes Volk auszurotten, einfach nur, weil sein Ego mal gekränkt wurde und sein Stolz. Und dafür soll ein ganzes Volk sterben. Also ich denke, das ist eigentlich klar, wenn man die Erzählung liest, wer ist hier gut und wer ist hier böse. Und deswegen gehört es natürlich bei jeder Erzählung auch immer zum Verständnis dazu, lies am besten die ganze Lebensgeschichte von jemand. Ich denke jetzt auch an den Josef zum Beispiel. Wenn man nur liest, dass seine Brüder ihn verkaufen und hört dann auf, und sieht zum Beispiel noch, okay, lass mal ihn noch ins Gefängnis gehen wegen Potiphas Frau und im Gefängnis wird er dann auch noch vergessen, wenn man an der Stelle aufhört, dann weiß man, dass der Josef eigentlich ein bedauerliches Leben hatte und dass alles bei ihm schiefgelaufen ist. Aber wenn man wirklich mal die ganze Josefs Geschichte liest, dann merkt man, dass Gott ja einen Plan hatte von Anfang an und dass das alles einen Sinn hatte, was da passiert ist und dass da nichts zufällig passiert ist, sondern dass Gott von vorne bis hinten die Geschichte gelenkt hat. Und das müssen wir eben bedenken, wenn wir eine Erzählung lesen. Und Erzählungen sind ja, wie gesagt, der größte Teil der Bibel eigentlich. Über die Hälfte sind Erzählungen, Geschichten, Lebensgeschichten, die da drinnen stehen. Und so müssen wir natürlich zum Verständnis von diesen Lebensgeschichten am besten das ganze Leben auch von der Person kennen. Fragen soweit? Gehen wir gleich weiter zu den Gedichten. Gedichte. Woran erkennt man im Deutschen normalerweise ein Gedicht? Genau, im Deutschen reimt sich's. Was reimt sich da meistens? Genau, die letzte Silbe zum Beispiel, die sich immer reimt. Ne? Da gibt es dann zwar auch verschiedene Anordnungen, aber im Deutschen erkennt man ein Gedicht meistens daran, dass wir Reime haben und in der Regel ist das eigentlich die letzte Silbe von der jeweiligen Zeile, die sich dann zum Beispiel auf die nächste oder übernächste reimt. Kann man dann in verschiedenen Rhythmen haben, aber so machen wir das im Deutschen eigentlich meistens, wenn wir ein Gedicht schreiben. Und das ist jetzt für uns dann natürlich ein bisschen die Schwierigkeit. Wenn wir jetzt hier Gedichte lesen, also die Psalmen, das sind überwiegend Gedichte, dann geht uns zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal an, die Psalmen wären auch alle geschrieben wie im Deutschen, dass sich immer die letzte Silbe reimt, dann hätten wir jetzt natürlich ein Problem, weil die täten sich zwar im Hebräischen reimen, aber im Deutschen könnten wir das ja nicht übersetzen. Also das heißt, wir würden zum Beispiel erstmal gar nicht merken, dass das hier gerade ein Gedicht ist, weil dieses Charakteristikum bei der Übersetzung zum Beispiel verloren gehen würde. So ist es bei den hebräischen Gedichten aber anders. Das ist da jetzt nie unbedingt das Kriterium, dass das letzte Wort sich reimt, sondern im Hebräischen hat man andere Arten, wie man ein Gedicht schreibt. Also der Simon hat es auch vor 2 Wochen schon erwähnt. Zum Beispiel ist typisch für, also was heißt typisch? Typisch will ich jetzt nicht sagen, aber was wir zum Beispiel haben in Psalm 119, da beginnt die erste Zeile, also der Jeff hat gleich was anderes. Aber wie gesagt, also das gibt es zum Beispiel, dass eine Buchstabenfolge da entsteht. Oder im Hebräischen werden dann manchmal gegensätzliche Gedanken wiederholt. Zum Beispiel heißt es dann in der ersten Zeile, der Tag ist hell und in der zweiten, die Nacht ist dunkel. Manchmal so Gegensatzpaare oder sowas. Ist jetzt für unsere deutsche Denkweise eigentlich, denke ich, jetzt nicht so ganz typisch. Also ich glaube, wir Deutschen würden erzählen, der Tag ist hell und dann würden wir aber nicht nochmal extra erwähnen, dass die Nacht dunkel ist oder sowas. Das ist jetzt bei uns vielleicht weniger typisch, aber im Hebräischen kann das mal eher der Fall sein. Du bist soweit? Ja.
Dann sollen wir alle Psalm 119 aufschlagen. Wenn du Psalm 119 liest, dann ist das nicht eine Idee, die fließt durch den Psalm durch, sondern du hast eine Idee, dann kommt die nächste Idee, dann kommt die nächste Idee, dann kommt die nächste Idee. Mit jedem Vers ist praktisch eine neue Idee oder alle 2 Verse. Glücklich sind die im Wege, untadelig sind die im Gesetz des Herrn wandeln. Und wenn wir runterkommen zu Vers 9, wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein, indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Vers 10. Mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Aber das ist ganz neu. Und so ist es ganz durch. Psalm 119. Und der Grund dafür ist, dieser Psalm wurde geschrieben auf eine Weise, dass man das auswendig lernen könnte. Und die Hebräer haben es auf diese Weise getan. Jeder Satz in Verse 1 bis 8, das erste Wort, fängt mit dem hebräischen A an. Und das ist Aleph. So sah es aus im Hebräischen. So sieht es aus heute im Hebräischen. Dann kommt man zu den nächsten Verse 9 bis 16. Und jeder Vers, das erste Wort, fängt mit dem hebräischen B an. Es sah so aus, das ist ein B. Wir nennen das Bet. Okay, aber das ist ein hebräisches B. Aleph Bet. Und dann noch eins, Verse 17 bis 24. Jedes erste Wort in diesen 8 Versen fängt mit einem hebräischen G an. Also im Deutschen ABC, nicht wahr? Im Hebräischen ABG. Okay, das war ihr Alphabet. Sah so aus, so ungefähr. Und jedes Wort fängt mit diesem Gimmel G an. Und so könnte man damals diesen ganzen Psalm 176 Verse auswendig lernen. Sie haben es leichter gemacht auf diese Weise.
Okay, weißt du auch, welcher Psalm das ist, wo wirklich die erste Zeile quasi mit A, zweite Zeile mit B, dritte Zeile mit C? Ich meine, dass es das auch geben müsste.
Es gibt 3 oder 4 oder 5.
Schon, gell?
Okay. Müssen wir nachschlagen.
Okay. Also da sehen wir jetzt, denke ich, manchen Unterschied zu einem Gedicht im Deutschen. Ist doch ganz anders. Aber wenn man jetzt die Bibel im Hebräischen liest und stellt zum Beispiel solche Sachen fest, irgendwie ja, mit Buchstaben folgen oder mit Gedanken, die mehrfach wiederholt werden oder irgend sowas, dann kann man daran vielleicht zum Beispiel erkennen, dass man sagt, okay, hier haben wir wahrscheinlich ein Gedicht vor uns und dann wissen wir, wie wir das lesen. Und ein berühmtes Gedicht wollen wir auch noch anschauen, den Psalm 23, wenn wir mal reinschauen. Den können wahrscheinlich viele auswendig und müssen gar nicht reingucken. Aber schlagt man trotzdem mal auf. Genau, ein ganz bekannter Psalm und auch hier typisch für Gedichte im Grunde im Hebräischen auch, dass wir hier viele Bilder eigentlich sehen. Also wir sehen jetzt hier Sachen, die sind so nicht gemeint, wie sie dastehen. Also wenn es heißt, er weidet mich auf einer grünen Aue, dann denke ich, dass wahrscheinlich noch nie einer von euch auf einer grünen Aue geweidet worden ist von Gott, wie irgendwelche Schafe oder Kühe. Das ist nicht der Gedanke. Also das kann hier nicht wörtlich gemeint sein, dass der David da war und hat mit den Kühen zusammen gegrast auf einer Aue. Das kann ja offensichtlich nicht der Sinn gewesen sein, sondern im Grunde, er will damit sagen, ja, so wie die Kuh eigentlich glücklich ist, wenn sie schönes, grünes, frisches Gras kriegt und da genug hat und es ihr gut geht, so geht es auch dem David gut, weil Gott ihm da schönes, frisches zum Beispiel gibt. Oder du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Gut, ich meine, der David war vielleicht tatsächlich manchmal beim Saul zum Beispiel am Tisch gesessen. Also da hat es in gewisser Weise gestimmt. Aber auch hier ist, denke ich, der übertragene Gedanke richtig, dass es heißt, okay, obwohl meine Feinde überall um mich sind, kann ich trotzdem noch in Ruhe essen und du hast einen Tisch vor mir. Also da wird es auch in den wenigsten Fällen wird es hier wirklich wörtlich gemeint gewesen sein. Und das müssen wir natürlich verstehen, wenn wir jetzt sehen, okay, wir haben ein Gedicht vor uns und wir haben da eine Bildersprache, dann können wir das natürlich nicht wörtlich nehmen. Das ist wichtig. Also an sich lesen wir ja die Bibel wirklich wörtlich und sagen, was da steht, das ist auch so zu verstehen. Aber wenn das hier natürlich klar ein Gedicht ist und es heißt, er weidet mich auf grüner Aue, dann macht die wörtliche Auslegung ja überhaupt keinen Sinn. Und das ist auch sehr wichtig zum Verständnis der Bibel, dass wir da unterscheiden, welchen Texttyp haben wir. In einem Gedicht verstehen wir natürlich Bilder nicht wörtlich, ist, denke ich, klar. Gehen wir weiter zur Weisheitsliteratur. Genau, also im Grunde bei den, ja, Weisheitsliteratur. Bei Weisheit denken, glaube ich, die meisten von uns automatisch an die Sprüche. Das ist vielleicht für viele das typische Buch der Weisheit. Und im Wesentlichen haben wir in der Weisheitsliteratur eigentlich allgemeine Erkenntnisse. Also Sprüche 17, Vers 10 zum Beispiel, da heißt es: Ein Scheltwort dringt tiefer bei dem Verständigen als 100 Schläge bei dem Toren. Also das ist jetzt an sich einfach eine relativ allgemeine Erkenntnis. Okay, ein kluger Mensch, dem kannst du was erklären, und wenn der wirklich klug ist, dann sagst du dem das mal und erklärst es ihm, und dann versteht er das und hat es danach verstanden. Aber einer, der einfach blöd ist und will es nicht verstehen, dem kannst du auch 100 Mal schlagen, und wenn er es nicht versteht, dann nützt halt 100 Mal schlagen auch nichts. Ist eigentlich eine allgemeine Erkenntnis. Und da gibt's, das sind jetzt die überwiegende Zahl der Verse in den Sprüchen. Ab und zu haben welche auch mal eine Verheißung. Zum Beispiel Sprüche 8, Vers 17, da redet die Weisheit im Grunde. Und da sagt die Weisheit: Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich. Das ist eigentlich eine Verheißung. Also wer wirklich die Weisheit sucht und will sie kennenlernen, zum Beispiel im Buch der Sprüche, der wird sie auch finden. Es gibt auch andere Verheißungen, die da drinnen stehen. Aber überwiegend bei der Weisheitsliteratur, wie gesagt, oft allgemeine Prinzipien. Dann wollen wir auch gleich weitergehen an die Evangelien. Also die Evangelien, ich denke, ich muss keinem von euch erklären, was die Evangelien sind. Und die sind jetzt, denke ich, auch wirklich leicht einzugrenzen, buchtechnisch. Da haben wir 4 Stück und das sind halt die Evangelien. Und die Evangelien sind Biografien. Wer hat die Biografien geschrieben? Okay, und über wen schreiben die eine Biografie? Genau, also 4 unterschiedliche Schreiber, aber sie schreiben alle die Biografie von einer einzigen Person, nämlich von Jesus. Wenn ihr jetzt mal zum Beispiel ans Buch Esra denkt, das ist eine Erzählung, aber in gewisser Weise hat es ja auch, denke ich, schon Züge von der Biografie. Wer hat das geschrieben? Ja, er selber, genau. Also das ist natürlich ein Unterschied. Wir lesen es ja auch oft, dass er sagt, das und das ist passiert, weil die gute Hand meines Gottes mit mir war. Also da sind wir zum Beispiel dann ganz klar, ah ja, das, derjenige, der, über den es hier geht, der schreibt es gerade auch selber. Also da haben wir eine Autobiografie im Buch Esra, jemand, der über sich selber schreibt, und das ist in den Evangelien ein bisschen anders, weil Jesus hat nicht selber geschrieben. Wir haben so gesehen kein Buch in der Bibel, was Jesus selber handschriftlich verfasst hat in der Form, sondern ist immer verfasst worden von anderen Menschen. Doch, ich denke schon, dass auch natürlich Dinge erzählt werden. Also das ist jetzt auch nicht so, dass diese Kategorien immer entweder das oder das oder das sind, sondern das ist natürlich teilweise auch überlappend. Aber also jedes Evangelium ist irgendwo vielleicht Erzählung, aber nicht jede Erzählung ist zum Beispiel Evangelium. Aber natürlich hast du in den Evangelien jetzt auch nicht nur Erzählung oder Biografie, sondern in den Evangelien hast du auch Lehre. Also wenn wir zum Beispiel mal in Lukas 1 reinschauen, Verse 5 bis 9, das ist jetzt nur mal exemplarisch, da könnte man jetzt natürlich noch hunderte andere Verse für beides hernehmen. Lukas 1, Verse 5 bis 9, genau. Also, was haben wir hier, wenn wir das lesen? Eigentlich bis dahin eigentlich relativ klassisch einfach eine Erzählung. Hier ist jetzt eigentlich keine besonders tiefgreifende Bibellehre vorhanden, sondern hier wird halt einfach erzählt, als der Herodes König war, da gab es dann den Zacharias, und der hatte eine Frau und der war Priester und der ist halt dann mal hingegangen. Also das ist einfach die Erzählung von der Geschichte im Grunde, diese paar Verse. Und wenn wir dann in Lukas 6 mal reinschauen, in die ersten 5 Verse und das mal zum Vergleich nehmen. Genau, also hier haben wir natürlich schon eine Geschichte, die uns erzählt wird. Wir sehen, der Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs und ein paar Jünger haben in einem Kornfeld von den Ähren die Körner runtergepflückt und haben die gegessen. Und die Pharisäer waren der Meinung, das darf man nicht, weil das ist ja Arbeit. Und eigentlich waren das sogar 4 verschiedene Arbeiten, weil sie haben ja im Grunde geerntet, und dadurch, dass sie das dann auch schon dadurch, dass sie die Körner abgezogen haben, haben sie ja sogar schon die Spreu vom Weizen getrennt und damit auch geworfelt. Also dass man eigentlich sogar 4 verschiedene Gesetze gegen diese verstoßen haben. Und das heißt, wir haben hier eine Geschichte an sich, aber trotzdem haben wir hier Bibellehre, weil wir sehen dann eigentlich, dass Jesus sagt, ja, das verstößt vielleicht gegen eure Gesetze, die ihr Pharisäer so erlassen habt, aber das ist nicht im Sinne des Sabbats. So war es nicht gedacht, dass man das nicht machen dürfen. Und erklärt dann zum Beispiel auch, denk doch mal an den David mit den Schaubroten. Eigentlich war das jetzt gegen das Gesetz, aber ist es nicht ganz anders. Und er schließt sogar noch damit, dass er sagt, der Menschensohn ist der Herr über den Sabbat. Also das ist eigentlich richtig tiefe Lehre, die es auch hier gibt, dass man merkt, oh, Jesus ist der Herr über den Sabbat. Also eigentlich steht er über dem Sabbat, wenn man das so liest. Das ist viel mehr als nur eine Geschichte, sondern hier wird auch wirklich eine Lehre vermittelt. Und das ist eben das, was wir in den Evangelien auch haben. Manchmal Geschichte einfach, wie am Anfang gelesen mit Zacharias und seiner Frau. Und manchmal haben wir richtige, tiefgreifende Bibellehren in den Evangelien. Also wenn man da jetzt in die Briefe reinschaut, dann sieht man zum Beispiel schon, dass es heißt, er hat das ganze Gesetz erfüllt. Kannst du lesen. Also von daher hat er sich ja offensichtlich schon ans Gesetz gehalten und liest an anderer Stelle dann auch, Christus ist das Gesetzes Ende. Aber in seinem Dienst selber hat Jesus schon jederzeit das Gesetz komplett gehalten. Und es war ja auch notwendig für seinen Dienst, dass er das Gesetz hält. Weil hätte er das Gesetz nicht gehalten, dann wäre er ja vielleicht genauso Sünder wie jeder andere auch. Also wir dürfen da jetzt nicht hergehen und sagen, er war so gesehen auf der Erde völlig außerhalb von jedem Gesetz gestanden und hätte auch gegen das Gesetz sündigen können oder so. Das ist dann, denke ich, das widerspricht jetzt manchen Dingen, die wir in den Briefen lesen. Genau. Also von daher, ich denke, wir können jetzt nicht ganz sagen, das Gesetz galt schon nicht mehr für ihn, sondern ich denke, mit seinem Tod ist das Gesetz dann erledigt, aber bis dahin galt das Gesetz. Und das sagt er ja selber in Matthäus 5,18 müsste glaube ich sein, dass er heißt, vom Gesetz wird auch nichts vergehen und es bleibt erstmal so bestehen. Gegen die Gesetze der Ältesten, die durfte er natürlich selbstverständlich brechen. Das war gar kein Problem, die Gesetze zu brechen, weil die haben sich ja nur irgendwelche Menschen ausgedacht, die der Meinung waren, das ist richtig, aber das kam ja überhaupt nicht von Gott. Und die Ältesten haben ja im Grunde, ihre Gesetze auch selber gebrochen und waren permanent damit beschäftigt, Schlupflöcher zu finden für ihre Gesetze, um es dann irgendwie doch nicht halten zu müssen. Also von daher, das sehen wir sogar sehr oft, dass er die Gesetze verletzt. Zum Beispiel sehen wir mal, dass er einen Blinden heilt, indem er aus Sand und Speichel einen Brei macht und er schmiert ihm das auf die Augen und sagt, wasch dich damit, es war verboten laut dem Gesetz der Ältesten, das zu machen. Aber das hat er auch gemacht und hat das Gesetz damit verletzt, weil das halt Menschengesetze waren und die natürlich keine Gültigkeit hatten für ihn. Genau, also wir sehen es ja in der Bibel, die Kinder sollen auch für ihre Eltern sorgen. Und da sind die Pharisäer oft hergegangen und haben dann gesagt, ich schwöre da beim Tempel. Und da muss man vielleicht noch dazu sagen, das ist nicht so, dass sie dann das dem Tempel auch gegeben haben, sondern sie durften es noch behalten. Sie mussten nur sagen, ich schwöre für das und das beim Tempel. Und dann konnten sie es behalten und haben gesagt, so, und jetzt kriegen es die Eltern aber nicht mehr. War also eigentlich ganz einfach, sich da drum rumzudrücken. Und da sagt halt Jesus, das kann ja so eigentlich nicht sein. Gott befiehlt euch, die Eltern zu versorgen. Und dann denkt ihr euch irgendwas Lächerliches aus, sagt, dann schwöre ich beim Tempel und dann gilt es für mich nicht mehr. Das ist nicht im Sinne des Erfinders. Die Briefe, bei Briefen ist es so, also an wen sind die Briefe geschrieben? In der Regel, also was heißt in der Regel eigentlich? Immer würde ich sagen, was sehen wir für Kategorien? An wen können Briefe geschrieben sein? Entweder an Gemeinden oder an einzelne Leute. Also das ist eigentlich genau. Und in dem Fall, also meistens, ich meine, der Brief heißt Römer, Korinther, Galater, Epheser, Philipper, Kolosser, Thessalonicher, also meistens an örtliche Gemeinden, manchmal auch Gemeinden in einem ganzen Gebiet, aber in der Regel die meisten Briefe, die wir jetzt haben, sind eigentlich an örtliche Gemeinden geschrieben worden. Manchmal vielleicht speziell wirklich an eine Gemeinde, jetzt der Galaterbrief zum Beispiel wohl eher an mehrere Gemeinden in einem ganzen Gebiet, die es betroffen hat. Also die Briefe sind meistens an örtliche Gemeinden geschrieben. So, und was ist der Zweck von Briefen? Wofür sind die gut gewesen? Genau, für die Lehre. Und ich denke, so ist es ja auch für uns eigentlich, wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir, okay, aus dem Alten Testament, da gilt manches nicht mehr. Also jetzt das Gesetz, wir können jetzt nicht einfach 1:1 die Opfervorschriften für uns verwenden und in unserem Gottesdienst dann durchführen, weil so ist es nicht mehr gedacht. Also fällt manches damit schon raus, was jetzt natürlich nicht heißen soll, dass das Alte Testament für uns nicht interessant wäre. Das muss ich natürlich ganz deutlich verneinen, sondern das Alte Testament ist selbstverständlich auch wichtig für uns und auch alles davon. Aber die Evangelien haben dann ja viel Erzählung und eigentlich unsere Lehre, wie wir sie typischerweise in Gemeinden kennen, da ist ein sehr, sehr großer Teil, kommt eigentlich aus den Briefen. Wie feiert man das Abendmahl zum Beispiel? Was soll man da machen? Ja, das lesen wir in den Briefen eigentlich. Da lesen wir jetzt da vielleicht mehr dazu wie in den Evangelien. Und von daher, der Sinn der Briefe ist Lehre zum Beispiel. Bei manchen Briefen, wenn wir an den ersten Korintherbrief zum Beispiel denken, dann war der Sinn auch einfach mal, die Leser zu ermahnen und zu sagen, ihr macht das falsch, ihr macht das falsch, ihr macht das falsch. Also die mussten darauf hingewiesen werden und hören, so und so wäre es richtig, ihr müsst es anders machen, das stimmt bisher nicht. Oder manchmal waren die Briefe einfach Antworten auf Fragen, die die Gemeinde hatte. Also das sind, bei manchen Briefen wissen wir es ja, da sind Fragen irgendwie zu Paulus gekommen, die es aus der Gemeinde gab, und er antwortet dann mit einem Brief und erklärt ihnen das, was sie vorher von ihm wissen wollten. Und von daher die Briefe natürlich für uns sehr, sehr kostbar, weil ich denke wirklich ein großer Teil unserer christlichen Lehre, den ziehen wir aus den Briefen raus. Da kommt es eigentlich her, unser Verständnis. Da wird uns vieles auch erklärt. Also zum Beispiel, dass ein Mensch allein durch Glauben gerettet wird oder ja, solche Dinge. Das lesen wir im Römerbrief und im Galaterbrief sehr, sehr genau, da wird uns das sehr ausführlich erklärt, viel ausführlicher wie zum Beispiel in den Evangelien. Ja, das genau. Und da heißt es ja sogar alle Schrift, also die Schrift würde in dem Fall jetzt nicht nur heißen, alle Briefe sind zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, sondern heißt es ja wirklich alle Schrift und bezieht sich auf die ganze Bibel, auf jeden Fall mal aufs Alte Testament in dem Moment. Der neutestamentliche Kanon war ja zu dem Zeitpunkt noch nicht fertig. Im Gegensatz zum Alttestamentlichen, aber für uns natürlich klar, es bezieht sich auf die ganze Bibel. Ja, da lesen wir es, wofür sie gut ist. Stimmt, in 2. Timotheus 3, Vers 16. Okay, und das müssen wir natürlich bedenken bei den Briefen, und andere Briefe, die sind an bestimmte Personen geschrieben. Wenn wir jetzt zum Beispiel denken, ja, der Timotheusbrief, warum heißt der Timotheusbrief? Naja, weil er halt direkt an den Timotheus ging. Der ist jetzt nicht der Verfasser in dem Fall, sondern der ist der Adressat. Also die meisten Briefe sind nach ihrem Adressaten benannt, manche aber auch nach ihrem Schreiber. Und das müssen wir natürlich bedenken, wenn wir einen Brief lesen, dann wissen wir, okay, der Brief ist an eine bestimmte Personengruppe oder an eine bestimmte Person geschrieben worden. Da gab es bestimmte Umstände, die da jetzt vielleicht auch dazu geführt haben, dass der Brief geschrieben worden ist. Und das ist für uns dann natürlich auch wichtig, diesen Brief zu verstehen. Wenn wir jetzt an den Galaterbrief zum Beispiel denken, wenn wir den nur lesen, dann denken wir ja, was will der Paulus denn jetzt mit der Beschneidung in den ersten zwei Kapiteln? Wieso erzählt er jetzt was darüber? Die Galater, das lag in der Türkei. Also das war jetzt nicht in Israel, da waren bestimmt viele Heiden in der Gemeinde, und da könnte man sich jetzt fragen, warum erzählt er jetzt was über Beschneidung? Aber wenn wir natürlich den Hintergrund vom Galaterbrief kennen, Apostelgeschichte 15 mit der Apostelversammlung, und wissen, dass das eine große Streitfrage war, ob Heiden beschnitten werden müssen oder nicht, dann ist uns natürlich plötzlich das Thema von dem Brief viel klarer und wie das Ganze angegangen wird. Und deswegen ist da der Hintergrund von dem Brief natürlich auch sehr wichtig für das Verständnis und um auch die Argumentation zu begreifen, die da drinnen ist. Dann haben wir noch die beiden letzten Sachen, den logischen Diskurs. Also das haben wir auch manchmal, lesen wir dann natürlich ja vor allem in Briefen oder auch in der Apostelgeschichte mehrmals, dass wir da logische Argumentationen haben. Also da gibt es ja immer wieder Streitreden, am Anfang gleich Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat zum Beispiel, dann der Paulus, ja hier in Apostelgeschichte 22 lesen wir auch eine Verteidigungsrede, und natürlich auch in den Briefen manchmal, dass wir dann sehen, es wird im Grunde ein Gedanke, jemand sagt, okay, da will ich hin, das ist richtig, und ich erkläre euch jetzt, warum das richtig ist. Und dann argumentiert derjenige eben der Reihe nach und sagt, pass auf, ist es nicht grundsätzlich so? Und wenn es so ist, dann muss doch auch das so sein. Und nachdem wir uns ja jetzt alle einig sind, dass das stimmt, ist doch automatisch die Folge daraus, dass auf jeden Fall das nächste auch so sein muss. Und dann erklärt er eigentlich, warum das alles ganz logisch ist und warum eins aus dem anderen folgt. Und am Schluss wird im Grunde damit klargelegt, so, und deswegen ist jetzt das richtig, was hier steht. Sind oft dann zum Beispiel Themen, warum ist Jesus auferstanden oder warum glauben wir jetzt an Jesus und glauben nicht mehr an das Gesetz. Das sind häufig logische Erklärungen, die da gegeben werden. Also Apostelgeschichte 22 wollen wir jetzt nicht lesen. Ich denke, die Verteidigungsrede von Paulus, das kennen viele. Oder ich glaube, euch fallen auch wirklich einige Beispiele ein aus der Apostelgeschichte, wo der Reihe nach eine Rede gehalten wird. Und auch in den Briefen wird ja manchmal ein Gedanke wirklich durchargumentiert bis zum Schluss, manchmal über viele Kapitel, manchmal relativ kurz, aber das finden wir auch immer wieder. Und da ist es dann natürlich auch klar, okay, wenn wir den logischen Diskurs, wenn wir das richtig lesen wollen oder eigentlich eine logische Erläuterung, dann macht es natürlich schon Sinn, die vom Anfang bis zum Ende ebenfalls zu lesen und nicht irgendwo mittendrin anzufangen, weil dann weiß ich ja, was war der Grundgedanke und sind auch alle weiteren Schlussfolgerungen, die dann kommen, wirklich richtig. Weil wenn ich nur die letzten beiden lese, dann stimmen die zwar vielleicht, aber vielleicht ist ja schon der Anfang irgendwie falsch. Also von daher auch zum Verständnis immer wichtig, das komplette Argument zu lesen. Was war die Streitfrage oder die Begründung am Anfang und wie erklärt er das jetzt bis zum Ende? Gut, und dann die letzte Kategorie, die wir heute noch anschauen wollen, das wäre die Prophetie. Hatten wir ja auch schon mal erwähnt, vor 2 Wochen auf jeden Fall. Also die Prophetie, natürlich das Merkmal von Prophetie schlechthin. Sie redet über Dinge, die zukünftig sind. Und da ist es jetzt natürlich klar, wenn wir jetzt denken, die Offenbarung, hier haben wir jetzt gelesen, manche deuten das auf die Zeit von 30 bis 100 vor Christus. Nach Christus, gell? Denke ich mir. So kann das nicht stimmen. Nach dem Wirken Jesu kann es ja eigentlich erst angehen, also ungefähr ab 30. So, was ist jetzt das Problem daran, wenn wir sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, wir haben Prophetie, die Offenbarung ist jetzt Prophetie und betrifft die Zeit von 30 bis 100 nach Christus. Wo ist das große Problem daran? Ja eben, genau, es war schon. Also Johannes hat die vielleicht so um 95 oder so circa geschrieben, die Offenbarung. Und wenn er sich von daher auf die Zeit ab 30 bezieht, ja, dann ist das ja keine Prophetie, das ist einfach Geschichte. Und da gehört eigentlich nichts dazu, weil jeder, wenn das vergangen ist, jeder kann erzählen, was passiert ist, aber es ist schwer zu wissen, was wird passieren. Und ein Kriterium für Prophetie ist natürlich auch, es muss etwas sein, was eigentlich in gewisser Weise unvorhersehbar ist. Also wenn ich jetzt sage, ich bin ein Prophet und ich prophezei euch, dass morgen früh die Sonne aufgeht, dann ist das zwar wahr, dann werde ich jetzt in die Zukunft blicken und ich weiß und ich prophezei euch, dass morgen die Sonne aufgeht, da werde ich bestimmt auch recht haben, aber das ist keine Prophetie, sondern das ist einfach eine völlig logische Lebenserfahrung, so wie jeder, weil halt jeder weiß, die Sonne geht morgen auf. Das ist keine richtige Prophetie, sondern jedem ist es klar, dass das so sein wird. Oder es muss auch irgendwas sein, was nicht, also was auch in gewisser Weise unwahrscheinlich ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel, also dass die Sonne morgen aufgeht, das ist wirklich klar und logisch, weil es immer so ist, dass die Sonne am nächsten Morgen wieder aufgeht, zumindest in Deutschland. Aber ich kann jetzt auch was prophezeien, was nicht zwangsläufig passieren muss, aber doch mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit passieren wird. Also wenn ich jetzt prophezei, ich glaube, in den nächsten 100 Jahren wird Bayern München mindestens einmal deutscher Meister, dann ist es zwar nicht zwingend so, dass Bayern München tatsächlich in den nächsten 100 Jahren mal deutscher Meister werden muss, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das passieren wird, irgendwie ja doch, naja, bei 100% ungefähr liegt. Aber es muss ja nicht sein. Also von daher, das ist dann eigentlich auch keine Prophetie, sondern eine Prophetie ist wirklich was, ja, was nicht vorhersehbar ist. Und da haben wir manche Prophetie, die ist wirklich wörtlich und leicht zu verstehen. Wenn wir jetzt denken, Micha 5, Vers 1, ein ganz, ganz, ganz bekannter prophetischer Vers. Da geht es um den Geburtsort des Messias in Micha 5, Vers 1. Und da heißt es, und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Also es ist auch wirklich klar, es bezieht sich auf den Messias, weil derjenige wird der Herr über Israel sein und sein Anfang ist von Ewigkeit her gewesen, was ja eigentlich auf keinen Menschen sonst zutreffen kann, dass er aus der Ewigkeit kommt. Also das ist ja sonnenklar, es geht um den Messias. Und wir haben hier was, was sehr, sehr eindeutig ist, aber trotzdem kann das keiner eigentlich voraussagen, schon gar nicht der Micha, der viele, viele hundert Jahre vorher gelebt hat, dass der genau sagt, und aus Bethlehem, irgendeinem kleinen Dörfchen, da kommt der Messias mal raus. Das kann eigentlich keiner vorhersehen, ob der Messias wirklich aus Bethlehem kommt. Der hätte aus jedem anderen Dorf kommen können. Aber er sagt ganz klar, es ist Bethlehem. Und da sehen wir eine Prophetie, okay, sie ist, keiner kann sowas ahnen im Grunde und es ist leicht zu verstehen, es ist wörtlich. Also jeder, der das liest, weiß eigentlich, ja, das geht hier um den Messias. Und dann haben wir natürlich manche Prophetie, die ist eben bildlich, wie wir gelesen haben in Offenbarung 13, das Tier. Da sehen wir ein Tier, das aus dem Meer kommt. Okay, da ist uns klar, das ist eine Bildersprache und da wird das Ganze dann natürlich wesentlich komplexer, das zu verstehen und zu entschlüsseln, was da gemeint ist. Das sind halt zwei Kategorien von Prophetie, die wir haben. Eine, die wirklich leicht zu verstehen ist, weil es einfach wörtlich genauso passiert. Und andere Prophetie, die verschlüsselt ist, wenn wir jetzt auch an denken an Daniel und die Weltreiche und die Jahrwochen und irgend sowas. Also das ist nicht automatisch zu verstehen, sondern da muss man sich wirklich mehr damit beschäftigen. Gut, das heißt, Prophetie meistens, also für euch heißt es Inhalt der prophetischen Botschaft. Erstens, es ist normalerweise meistens Informationen über zukünftige Ereignisse. Das ist das, woran wir eigentlich als erstes denken, wenn wir an Prophetie denken. Informationen über die Zukunft. Und manche Prophetie richtet sich aber auch speziell an die Zuhörer, an Missstände. Also das sehen wir auch gerade im Alten Testament oft, dass die Propheten ja auch ganz oft soziale Missstände oder religiöse angeprangert haben. Das heißt, Prophetie hat auch oft den Zweck, die Zuhörer zu ermahnen, dass sie etwas Bestimmtes tun oder nicht tun sollen. Ja, und ich denke, wenn wir da jetzt alles rückwirkend anschauen und merken, was es da doch für unterschiedliche Kategorien gibt, dann sehen wir natürlich, okay, je nachdem, wo wir das Ganze einordnen, kommen wir natürlich zu völlig anderen Schlussfolgerungen, wie das Ganze zu verstehen ist. Ist es ein Bild? Ist es kein Bild? Wird es was Künftiges sein? Ist es ein Symbol für etwas? Und aus dem Grund ist es ja wichtig für uns, dass wir das immer mit bedenken, welche Art von Text liegt hier eigentlich vor uns.